90 Minuten FM. Herzlich willkommen zum Rallycast, diesmal mit Georg Teigl. In St. Pölten ausgebildet, dann nach Salzburg gegangen, dort auf Ralf Rangnick getroffen, der auch Thema unseres Podcasts ist. Ich mache noch kurz weiter, bevor du Hallo sagst. Warst dann in Deutschland von 2014 bis 2020 bei Leipzig, Augsburg und Braunschweig in unterschiedlicher Abfolge. Und zuletzt hast du dann bei der Austria und der Admira die Profikarriere ausklingen lassen. Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Servus, grüß Gott. Ich bin der Georg.
Sehr gut. Das ist gerade schlecht für den Soundmenschen. Er sagt immer Georg lauter, Georg leise und keiner kennt sich aus. So, wir sprechen über ein 4:0 gegen Kasachstan und ein 5:1 gegen Norwegen. Heute in der Früh, als ich aufgewacht bin, habe ich die Headline bei Laola 1 gelesen. Marko Arnautović, Doppelpunkt, das ist das beste ÖFB-Team, das es je gab. Wie ein siehst du das?
Boldes Statement, muss ich sagen, schon ein großes. Wenn man bedenkt, was für große Spieler schon auch durch unsere Reingänge sind am Nationalteam. Aber ich glaube, er redet vor allem erstens von der Qualität, zweitens weiß er, dass noch viel nachzulegen ist mit einigen Langzeitverletzten. Und glaube ich, das Wichtigste, was der Fakt ist, hier arbeitet ein Team einfach zusammen und sie haben Lust, sich einander zu unterstützen und das sieht man im Feld.
Gehen wir jetzt insgesamt 4 Schritte zurück, nämlich in die Zeit nach dem Aus gegen die Türkei und vor dem September-Lehrgang, der ja nicht so gut war, da hat es dann immer geheißen oder war öfters die Erklärung, ja, das ist normal, wenn ein Team etwas erreicht hat und dann fällt man in ein Loch. Du warst der Profifußballer. Wie normal ist so ein Loch?
Normal, ja. Wenn du alles kanalisierst, eigentlich lang für was hinarbeitest und dann große Erwartungen hast, aber irgendwie darfst du nicht zu Erwartungen haben, weil und dann spielst du echt ein gutes Turnier und es läuft eigentlich echt sehr gut und du vereinst irgendwie eine Nation auch so wie, weiß ich nicht, also vielleicht liegt es an meinem Alter, dass ich es jetzt mehr mitbekomme oder emotional mehr begreife als damals, aber ich habe es selten erlebt, dass so eine Geschlossenheit entstanden ist in unserem Land. Und so haben die irgendwie die Leute zusammengeführt und das war unglaublich schön zum Sehen und egal, ob es jetzt Ex-Profis waren, wie in meinem Fall. Ich habe da kurz davor aufgehört. War Feuer und Flamme für das Team, aber egal, ob es die Jungen waren, die Alten waren, alle haben unterstützt und das war wunderschön. Und dann, ja klar, geht die Reise dann zu Ende. Man hat sie dann schon irgendwie, man wird dann gierig und das ist ja gut in so einem Turnier. Weil irgendwie hat man das Gefühl gehabt, das ist alles möglich mit einem gewissen Glück, mit einem gewissen Momentum. Und das war ja da für uns. Deswegen ist das Loch verständlich und das ist wirklich, es ist etwas, was dazugehört im Sport, aber wenige reden drüber, weil man denkt, ja, er muss ja am nächsten Tag wieder weitermachen. Aber irgendwie, du bringst so viel Energie auf und du gibst wirklich alles dafür und dann irgendwie wirst du halt enttäuscht dann irgendwann, weißt du? Und denkst, okay, wahrscheinlich hochgespitzt gesagt, wenn sie viel gedacht haben, Alter, wir haben uns enttäuscht, wir haben die Leute enttäuscht, weil die hätten noch Lust auf mehr gehabt. Und dann ist das, finde ich, verständlich und normal, dass man dann ja in ein Loch fallen kann, absolut.
Ja. Und jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, du kannst natürlich immer unentschieden geht immer, du kannst auch immer verlieren und nicht umsonst gibt es Cup-Überraschungen. Mhm. Und ich glaube, dass man, wenn man sich dann so Slowenien und Norwegen so ein bisschen angeschaut hat, sich schon gedacht hat, da stehen wir ganz klar drüber, aber die haben halt super Stürmer vorne und ja, altes Sprichwort von, es gibt keine Kleinen mehr im Fußball, oder?
Das stimmt, nein, absolut. Und was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, muss man sagen, es ist so eine unglaubliche Reife schon in den taktischen Verhalten der Teams, einfach, wo du einfach nicht mehr dann einfach drüber fährst, wo es nicht nur mehr um die fußballische Qualität geht, sondern du musst da im athletischen und im taktischen Bereich können auch kleine Teams, vermeintlich kleine Teams, dann auch mit den Großen auch mithalten zeitlang. Und wenn es einen schlechten Tag haben, die Großen, sage ich mal, und die Kleinen sagen, ja, das ist gut machen, dann kann es Überraschungen geben und tun sie ja die vermeintlichen Favoriten schwerer. Und das war auch die Zeit eben nach diesem Loch und vielleicht ja, erstmal so ein bisschen die Anstartprobleme unter Anführungszeichen. Da ist es ja irgendwie auch verständlich, dass das nicht immer einfach wieder leicht von der Leber geht. Ja.
Ist dir das auch aufgefallen, so im Vergleich, so die ersten Spiele für Salzburg, so vor 12, 13 Jahren ungefähr und dann die letzten Spiele bei der Austria im Cup, dass man das sieht, dass die Regionalligisten da irgendwie besser sind?
Ja, absolut, 100%. Wie schon angesprochen, das ist da hat es Entwicklung gegeben. Die Taktik, es ist kein großes Geheimnis mehr. Also, weißt, das ist ein offenes Geheimnis. Es ist so ein bisschen Open Source, sagt man irgendwie, glaube ich. Kennst du die vielleicht besser, das weiß ich nicht. Aber irgendwie kann jeder zugreifen und es ist alles zugänglicher und die Informationen sind zugänglicher und die Trainerausbildung ist besser geworden und es kommt viel von überall her. Also du hast Einfluss aus der ganzen Welt, sage ich mal, wie die Fußball spielen. Und erfolgreich spielt man vor allem, wenn man jetzt mittlerweile schon diese taktischen Sachen paart, zusammen mit einer gewissen Mannschaftsleistung, dann kannst du schon viel kompensieren einfach. Und dann, ja, ich habe das absolut gemerkt. Und das merkt man, einfach so drüber fahren tut man nicht mehr. Und deswegen war das 5-1 schon brutales Ausrufezeichen, muss man sagen.
Ja, vor allem muss man nochmal erwähnen, nicht, dass jetzt irgendwer denkt, wir suchen Ausreden, sondern sie haben ja auch schlecht gespielt. Also sie haben ja die Spielprinzipien des Red Bull-Fußballs im September nicht auf den Platz gebracht und Kasachstan haben sie, glaube ich, von Minute 1 lang niedergepresst und Norwegen letztlich auch, oder?
Absolut. Also du kannst ja aufzeichnen, was du willst auf die Taktiktafel und das System und das System und dann, sorry, wenn ich das sage, aber alle holen sich dann runter auf die Taktik und das Taktik-Ding. Ja, eh lieb. Ja. Aber wenn wir das nicht leben am Platz und die Spieler das nicht mit Leben fühlen, sagt man halt immer so blöd, dann ist es scheißegal, was für Taktik du spielst. Aber die Prinzipien, wie du gesagt hast, die Bereitschaft, die Intensität, das Pressing, das was entstehen lassen in einer Mannschaft, was die Energie muss passen, weil sonst ja. Ja, ist eh nett, dann kannst du alles auszeichnen und dann wird es nicht funktionieren. Aber.
Ja. Wobei ich mir dann schon gedacht habe, wenn es dann blöd läuft, jetzt haben sie gegen Kasachstan super gespielt am Anfang, aber halt nur unter Anführungsstrichen einmal getroffen und dann kann es halt immer passieren, du gehst in die Halbzeit, kommst raus, die haben auch einen Stürmer, der rennen kann, dann steht es 1-1 und ich glaube, das muss man ganz ehrlich sagen, war es halt einfach auch super, dass dann das 2-0 relativ knapp nach der Pause und das 3-0 obendrauf, oder?
Absolut, sicher. Und du kannst da nichts, und das ist ja schön im Fußball, du kannst nichts, es ist nichts vorgezeichnet, es ist nichts gewiss und deswegen lieben wir Fußball so sehr, dass alles passieren kann. Es ist, du weißt den Ausgang nicht und vermeintlich sollten sie, aber da ist noch eine andere Mannschaft, die auch was mitzureden hat. Und Momentum und Spielgeschichte muss einfach auch passen. Und da hat es halt auch passt, dass man kurz nach der Halbzeit gleich nachgelegt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Weil wenn du mit einem 1-1 in die Pause gehst oder kurz nach der Halbzeit das 1-1 kassierst, dann kann es sein, dass du ein bisschen nervös wirst, ein bisschen unruhig wirst und vielleicht deinen Faden verlierst. Ja,
ja, wobei das haben wir, finde ich, gegen Norwegen ganz gut gesehen, weil jetzt haben wir dann wieder so ein dummes Standardtor bekommen, wo man sich einfach ärgert. Ja, das ist blöd. Passiert halt, ja. Aber noch in die Halbzeit gebracht, oder beziehungsweise man hat es gesehen, dass die Spieler sich da richtig ärgern. Ich glaube, so auch wirklich so, scheiße, jetzt haben wir wirklich schon wieder ein Standardtor bekommen. Ja. Aber sie haben dann auch super reagiert, nämlich nach der Pause und dann selber aus einem Standard getroffen. Aber was ich so bemerkenswert gefunden habe gegen Norwegen, ist, dass die Tore, bis auf das 4 und das 5-1, also zweimal dasselbe Tor, sehr divers waren. Also einmal war es so wirklich nach einem Pressing-Moment nach vorne, dann quasi ein Foul erzwungen, Eckball. Also es ist schwerer ausrechenbar, oder?
Ja, klar. Dass unsere Spieler eine Qualität haben, nicht nur in eine Richtung und ein bisschen mehrdimensionaler sind, als jetzt nur, sie können nicht nur pressen. Sie können aber auch Ballbesitz spielen, sie können aber Standards erzwingen. Das ist unglaublich wichtig, weil Standards sind ein riesen Punkt und eine riesen Stärke, wenn das ein Team gut im Griff hat. Schmerzlich haben wir es gesehen gegen die Türkei. Und jetzt haben wir es echt gut gemacht. Also Standards sind eine Waffe und das ist ja, glaube ich, den Spielern bewusst. Und wie du sagst, je vielfältiger, sage ich, und je mehr Torschützen du hast, desto besser, finde ich, weil du merkst, okay, der Mannschaft funktioniert was, es ist mehr oder weniger egal, wer da jetzt spielt, so. Black sagt, ist nie egal, aber du weißt schon, was ich meine. Da kommen Leute dann rein und machen es dann auch genauso gut, wie der davor drin war. Das ist das beste Zeichen für eine funktionierende Mannschaft einfach.
Ja, ich glaube übrigens, dass Stefan Posch der wichtigste Spieler ist, weil er ist Außenstürmer, Abwehrspieler, Innenverteidiger, Abrissbirne und alles. Also das haben wir gestern gedacht bei dem, wow, also der kann einfach alles, weil normalerweise würdest du sagen, okay, so ein Spieler mit der Statur, der kann eigentlich nur Innenverteidigung spielen oder maximal Stürmer, aber nein, der macht einfach alles.
Ja. Ja,
ich oute mich als Stefan Posch-Fan. Was ja auch immer gerne gesagt wird, ist diese Unordnung, die eine Mannschaft spürt, wenn sie in Rückstand gerät. Jetzt haben wir gestern in knapp 20, 22 Minuten gleich viermal getroffen. Vielleicht kannst du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, wie es zu dieser Unordnung dann kommt. Weil das ist ja in so Spielen, gerade wo sich so andeutet, okay, eine Mannschaft ist jetzt deutlich stärker, war ja auch gestern so. Da hat man dann so das Gefühl, so jetzt ist 1-0, 2-0, 3-0, dass das dann irgendwie so losrattert. Wie kommt es dazu, wenn man am Feld steht?
Ja, diese Dynamiken sind, das ist, da reden wir vom Momentum im Spiel. Es macht ja was mit einer Mannschaft und mit den Spielern, wenn du merkst, du kommst nicht so zu, du nimmst dir was vor, aber irgendwie funktioniert es nicht so und dann verlierst du vielleicht so ein bisschen den Glauben an den Vorhaben. Da macht vielleicht einen Freestyle, was Black sagt, und hält sich nicht an die Sache, dann vielleicht steht ein Tor, dann motzt man sich vielleicht ein bisschen an, sagt, hey, es geht so nicht, was auch immer. Und wenn du es dann nicht schaffst, so diese rollende Welle aufzuhalten, so nach dem ersten Tor und dagegen zu halten, einmal eine Zeit lang ohne Gegentor zu bleiben und dich stabilisieren kannst, mit eben, du schießt nicht jeden Ball weg, sondern du kreuzt den vielleicht einmal, ziehst der Foul, legst ihn mal am Boden, Black sagt, so ist es schon einfach ein taktisches Mittel, dass du sagst, ja, gehst einmal runter und sagst, einmal ein, zwei Minuten durchschnaufen, du musst irgendwie den Rhythmus brechen des anderen Teams und wenn du es nicht schaffst, dann kann sowas passieren, vor allem wenn du gegen eine gute Mannschaft spielst und merkst, okay, die haben Lust, die haben Spielwitz, die sind griffig, die sind da. So passiert das einfach, dann kommst du nicht hin, du kannst es nicht unterbrechen und dann kann es passieren, dass du gleich mal zwei schnelle Tore kassierst einfach.
Wie oft bist du eine Minute länger liegen geblieben, weil der Gegner gerade ein Tor geschossen hat?
Weil ich habe, weiß nicht, ich war das eher weniger, immer ein bisschen blöd gewesen. Aber das haben dann, sicher habe ich schon mal gemacht, na klar, also das macht man einfach, das ist, und jeder, der sagt, das macht er nicht, der ist ein Lehrgesau.
Aber ist Österreich jetzt wirklich vier Tore besser als Norwegen?
So gestern waren wir es. Ich habe es, ja, es hat sich gut angefühlt von Anfang bis Ende irgendwie. Und ich habe es auch besucht. Ich war mit ein paar Jungs, habe ich es besucht am Dienstag. Weil ich da auch mit einigen schon Kontakt gehabt habe oder zusammengespielt habe vom Team. Und ist am Weglegen und da habe ich schon gemerkt, hey, die haben die Ruhe, das ist alles gut. Also nicht irgendwie nervös. Und das hat man dann auch in die Spiele gesehen. Und Norwegen ist wirklich kein leichter Gegner. Also vorne die zwei Leuchttürme da, also Haaland und Sørloth, die haben uns ja im Spiel unglaubliche Probleme bereitet, wo man echt dachte, okay, die sind so ein bisschen übermächtig. So wenn du bei FIFA machst mit 99 Stärke, 99 Sprint, 99 alles, weißt du, ich meine, so ein komplett unrealistischer Spieler. So hat es ab und zu mal gewirkt, aber gestern hat man es gesehen, es waren immer zwei, drei da. Also er hat den Ball bekommen, egal Haaland oder Sørloth, und es waren sofort welche da.
Wobei, man muss ja auch sagen, jetzt um mal wieder da ein bisschen wegzukommen, es ist ja wirklich vollkommen unwahrscheinlich oder unmöglich ist es nicht, aber solche Fußballspiele gehen ja in der Regel nicht 5-1 aus. Ich habe mich in die Annalen des ÖFB begeben und habe 10 5-1 Spiele gefunden. Vier davon waren vor dem Zweiten Weltkrieg und das letzte Pflichtspiel, das 5-1 gewonnen wurde, war in Linz gegen Skandinavia am 17. Juni 1981 gegen Finnland. Es gab dann noch das Abschiedsspiel von Toni Polster im 5-1 gegen den Iran. Beispielsweise.
Die Tore zählen, oder?
Die Tore zählen, ja. Das können wir später noch anschneiden. Du selber hast in ungefähr 300 Bewerbsspielen zweimal 5-1 gewonnen. Du hast mir vorhin gesagt, an zumindest eins kannst du dich noch gut erinnern. Eines war 2014 und eines war 2021. 2014 hast du gespielt für?
2014, das war Salzburg oder Leipzig. Ja, Leipzig hast
du ja, recht. Genau, ja, Leipzig, genau. 5-1 gegen Saarbrücken.
Ja, wunderschön. Wunderschöner Tag. Das war unser Aufstiegsspiel. Und da hat, ich glaube, Domek Kaiser, boah, der hat so ein geiles Tor geschossen. Wir haben so einen halbrechts einen Freistoß gehabt aus sicher 25 Metern. Und jeder denkt, der Linksfuß schießt jetzt hin, Anthony Jung. Und auf einmal geht er unbeteiligt hin, Rechtsfuß, und schießt an dieser Zwei-Mann-Mauer, so quasi im Vorbeigehen rund herum und quasi oben rein. Also das war Wahnsinn. Also das war unfassbar.
So einen Fake haben sie ja gestern auch gemacht beim 1-1. Wo der Linksfuß
stimmt,
anhört,
ja, genau, stimmt.
Wir kommen hier auf Parallelen vor. Ich nehme an, dass das 5-1 von Austria Wien gegen Altach 2021 hat dich jetzt nicht ganz so elektrifiziert wie
also das. Ich glaube, ja, Heimspiel war es. Ich glaube, da haben Zakaria getroffen sicher ein, zwei Mal. Ja, doch. Ich weiß schon, ich glaube, das war zu dieser Zeit, wo halt keine Zuschauer, glaube ich, zugelassen waren. Das war ein bisschen. Aber war ein gutes Spiel, sicher. Aber ja, Alltag ist jetzt.
Ja. Kommt aber nicht so oft vor, wenn man 300 Mal spielt.
Ja, oder rund 300 Mal. Ja, stimmt. Ja, die 5-0 hast du jetzt nicht aus, und die 6-0 gab es ja sicher.
1-5 hast du einmal verloren. Mit Augsburg gegen Dortmund.
Wow, ja, das war schmerzhaft. Das war nicht so geil. Das war die erste Partie. in der neuen Saison. Ungut. Und ich habe Rechtsverteidiger gespielt, weil war gegen mich Jadon Sancho und keine Ahnung, Hakimi oder keine Ahnung wer. Mhm. Und wir haben die taktische Vorgabe bekommen, einfach, hey Georg, du darfst nicht rausattackieren, du darfst keine Lücken aufmachen, was sonst irgendwas. Dementsprechend habe ich so gespielt und habe mich halt überhaupt nicht wohl gefühlt, das weiß ich noch ganz genau. Nicht deswegen, dass wir jetzt 5-1 verloren haben, aber das war so, ja, es war so ein bisschen, wir haben Angst gehabt vor der Schlange so recht und es war einfach ein Drecksspiel. Ich meine, Atmosphäre cool, wenn du Dortmund-Fan warst, aber für uns war es weniger cool. Also.
Ja, vor allem dich irgendwie an die Leine zu nehmen, ist ja gemein. Ich erinnere mich noch an ein Interview von Alexander Walke, das war, glaube ich, dein erstes Bundesliga-Tor. Es ist schon ein bisschen her, der gesagt
hat. Austria, gell?
Ja, unsere kleine Rakete.
Ja, stimmt.
Bevor wir jetzt, nämlich, ich möchte nämlich jetzt dann auch noch ein bisschen so über Red Bull und den Red Bull-Fußball reden, nur möchte jetzt noch zwei Manöverkritiken anbringen, ganz kurz. Und zwar dieser doch eher dumme Elfer, den der Norweger da, glaube ich, das wäre auch beim Football illegal gewesen, verursacht hat, wo er in den Baumgartner reinfällt. Da ist er schon zu einem guten Zeitpunkt für uns so kurz nach der Pause hingefallen, oder?
Wie du vorher gesagt hast, also du musst solche Dinge erzwingen und perfekt, natürlich, super Timing. Mhm. Entweder kurz vor der Halbzeit gehst du nochmal in Führung oder machst den Ausgleich oder kurz nach der Halbzeit legst du nach und bestimmst einfach den weiteren Verlauf des Spiels. Mhm. Also klar, aber es ist erzwungen worden, also ganz einfach, du musst die Dinge erzwingen, einfach so passieren sie nicht. Also du erzielst nicht einfach so den Ausgleich, du erzielst nicht einfach so das Tor. Und sie haben dann geglaubt und der Baumi ist ein unglaublich wichtiger Spieler.
Mhm. Und aber meine zweite Manöverkritik ist noch das abschließend, diese Standards. Was machen wir mit denen? Müssen wir da einen eigenen Trainer dazu holen? Einen Standard-Defensive-Coach wie bei der NFL, damit der Tormann nicht raus halb gar läuft? Und
du meinst jetzt das 1-1? Oder?
Genau, ja. Also diese,
ja, das ist halt. Ja, aber ja. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir 5 Tore erzielt, oder? Und ein Tor passiert aus einem Standard. Ich meine, wenn es aus dem Spiel fällt, ist es dann weniger schlimm?
Mir fällt das schon ein bisschen auf, dass wir da die Tore
standen. Ja, vielleicht beschweren wir es nicht so herauf, sage ich mal, dass die Standards das große Problem sind, weil dann wären es ein Problem.
Stimmt.
Ich finde, es hat viel mit Konzentration zu tun und Norwegen ist ja wirklich, oder auch die Türken, die haben da Spieler drin gehabt, also sagen wir nicht, der hupft, weiß ich nicht, da 1,95 auf 2 Meter rauf und köpft. Ich meine, sorry, aber wenn das gut macht und der Ball kommt genau dahin mit dem perfekten Timing, musst du so in den Mann gehen und dann kannst du es verteidigen. Aber manche Dinge sind aber auch nicht so einfach zu verteidigen. Es hat viel mit Konzentration zu tun.
Ja. Vor allem jetzt, wo ich darüber nachdenke, jetzt bin ich eigentlich viel zu gemein gewesen, weil im Endeffekt haben wir ja das 1-0 von Marko Arnautović war einfach geil, Punkt.
Mega geil.
Gar nichts sagen,
der so ist es.
Ball hätte gegen jeden Tormann reingepasst.
Absolut. Also er hat das gemacht, wofür er da ist. Er war da und hat eigentlich die Mannschaft irgendwie zum Sieg schon hat's eingeleitet, finde ich. Ja. Und auch, was ich extrem geil fand, ist, und du hast es gesehen, ich meine, welcher in seiner Position, in dem Alter, tut sich nur, sage ich mal, das an und rennt bis hinten an eigenen 16er und verteidigt nur noch. Ich meine, das sagt alles, wie sehr er das liebt und wie sehr er die Mannschaft einfach liebt. Und er merkt, wie sehr er gebraucht wird und er macht es. Und das ist für mich als Führungsspieler. Nicht einer, der immer große Töne spuckt, sondern mit seiner Verantwortung mit seiner Leistung vorangeht. Das braucht es halt einfach.
Ich glaub, er ist grundsätzlich einmal ziemlich geil auf die WM 2026 und den Torrekord von Toni Polster.
Ja, zu Recht. Also er sagt zwar nah, aber und ich glaube ihm das auch. Und er ist wirklich einer, der auch viel auf seine Mitspieler schaut. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Zlatan, weil Zlatan war ja so einer. Also er hat sicher coole Tore gemacht, aber er hat voll oft auf die anderen geschaut und ist ein brutaler Teamplayer.
Ja, was glaube ich viele grundsätzlich überrascht, um zum letzten Fragenblock zu kommen, ist ja auch, dass Marko Arnautović im RB-Fußball funktioniert, weil er jetzt früher nicht unbedingt mit den Sprints und dem Gegenpressing aufgefallen ist. Es funktioniert. Und jetzt bleiben wir ein bisschen dabei. Du warst ja schon in Salzburg, als noch die Niederländer zu Werke waren. Ich glaube, unter Moniz müsstest du angefangen haben.
Oder? Ja, ich habe in den ersten Trainings und war also teilweise bei der ersten, teilweise bei der zweiten, Huub Stevens noch.
Ah, Huub Stevens, ja. Für die Älteren unter uns, für die Jüngeren unter uns, wir befinden uns hier jetzt gerade in der großen Rangnick-Wende bei Red Bull im Jahre des Herrn 2012.
Schon eine Zeit her. Kurz vor der Zeitrechnung, kurz zu Beginn der Zeitrechnung.
dann ist ihm Roger Schmidt gekommen, bei dem hast du dann auch einige Spiele gemacht. jetzt ist ja der Hübsch-Stevens-Fußball und der Moniz-Fußball war ja mehr so zweckmäßiger Fußball. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es mit Franco-Foda-Fußball vergleichen kann, aber es war definitiv was anderes als das, was
Ganz anders mit Foda-Fußball würde ich das überhaupt nicht vergleichen, weil holländischer Fußball ist 4-3-3, gehen wir Feuerwerk vorne. Was hinten passiert, ist nicht so wichtig.
Aber was 2011-12 am Platz passiert ist, hat mit Feuerwerk gar nichts zu tun gehabt. Das muss man mal auch sagen.
Davon rede ich nicht, aber ich sage nur generell, die niederländische Schule ist eigentlich 1-1, viel Sachen kreieren, kreativ sein, vorne weg.
Okay, ich bleibe dabei, das haben wir damals nicht gesehen.
Ja, das mag schon sein, vielleicht hat es einfach nicht so gefunkt.
Und dann kam Roger Schmidt und hat diesen Pressing-Stil implementiert. Ja. Wie ist das, wenn ein Trainer, der diesen Stil spielen will, zu einer Mannschaft kommt, die diesen Stil nicht spielt, damit ich den Satz ordentlich rauskriege?
Naja, es macht halt wenig Sinn, jemanden zu holen. Das gilt für Clubs, das gilt für Nationalteams. Du kannst den Stil nicht Spielern aufzwingen, die nicht die Voraussetzungen haben dafür oder bereit sind, es umzusetzen. Wenn du die falschen Spielertypen hast, ja, wie sollst du das spielen? Und ich glaube auch, das war der Grund, damals hat man ja sehr viel umdraht, also viel Spieler dazugeholt und voll auf das gesetzt. Also du musst wirklich, die Idee muss zum Club passen und zu den Spielen, die du hast. Es macht keinen Sinn, wenn du Ballbesitz Fußball spielen willst, nur ausschließlich, wenn du lauter Pressingmaschinen hast, die eigentlich seit Jahren nichts anderes machen als Gegenpressing. Mhm. So habe ich mich gefühlt, wie ich dann zu Augsburg gewechselt bin und dachte, okay, wir spielen einen anderen Fußball, das ist eine andere Welt. Von dem her, ja, es muss halt zusammenpassen einfach. Du kannst es ihnen lernen und normal, du hast einen guten Mix gehabt damals, muss man echt sagen. Und das muss man echt sagen und hoch anrechnen, diesen Trainer gescoutet zu haben, richtig, und dann diese Strategie, was immer schön klingt, aber so implementiert und dann auch wirklich die Arbeit macht. Es geht um die Arbeit vollrichten. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen das oder das, sondern es wurde Tag für Tag das einstudiert, es wurde Tag für Tag gepredigt, jetzt, das ist unser Fußball. Mhm. Und nur so geht's. Und wer mitgeht, der ist willkommen. Und wer nicht, ja, für den ist kein Platz hier.
Der Fußball hat ja manchmal eigentlich auch Grenzen. Also in der Anfangszeit, ich Asche auf mein Haupt, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob du bei diesem legendären Alpengipfel gegen Basel auch gespielt hast damals. Mhm. Die haben ja Salzburg weggeprügelt im Endeffekt. Also die haben ja einfach jeden Ballkontakt sofort umgehackt. Mhm. Und das ist ja Härte, schon etwas, mit dem man Red Bull Fußball entgegnen kann. Man kann sich rausspielen aus diesem Pressing. Mhm. Und dann geht es halt im Endeffekt darum, wie mache ich, wenn mir jetzt meine erste Idee nicht funktioniert, oder?
Das muss ja, man wirklich. Ich finde, in Leipzig dann zu der Anfangszeit haben wir es ein bisschen übertrieben danach. Da war dann oft die Abstimmung einfach nicht gut, beziehungsweise wenn du vorne das Pressing nicht rechtzeitig machst oder wenn das im Verbund nicht rechtzeitig passiert und da reichen schon einfach der Pressing-Auslöser ist falsch gesetzt oder die vorne rennen an. Ich rede jetzt von den Stürmer oder Außenstürmer, jetzt für alle, jetzt muss ja nicht jeder so detailliert, aber ich sage nur, wenn die vorne weglaufen, die 1, 2, 3, aber die Reihe dahinter, wenn man weiß nicht, 4-4-2 spielt oder was auch immer, die Mittelfeldreihe aber merkt oder Abwehrreihe merkt, oh, das ist der falsche Auslöser. Ich muss bleiben, dann bleibe ich, dann verbrenne ich vielleicht die zwei Spieler, die gerade pressen und schaue aber, dass ich die Absicherung gut habe. Was oft der Fall war einfach, war dieses, sag ich mal, blinde Pressing, der vorne läuft weg, du siehst eigentlich, er kommt nicht hin und trotzdem agiert die Mannschaft so, als wäre es der richtige Auslöser und drückt halt voll raus. Was passiert ist, der vorne kommt zu spät vielleicht, du lässt einen Haken ihn ausspielen und du kannst Verlagerungen nicht verteidigen oder du kannst Bälle über die Kette dann einfach nicht mehr verteidigen. Das war halt am Anfang problematisch, einfach weil es nicht so leicht ist. Und so kannst du halt den Fußball knacken, wenn du merkst, okay, sie sind spät und nur so kannst du es eigentlich ja, mit Verlagerungen lösen oder du ziehst Fouls, weil das bricht ja das Pressing brutal. Also wenn du pressen willst, dann solltest du kein Foul machen, weil das bricht ja eigentlich so die Idee, weil du solltest eigentlich ihm Zeit nehmen, aber ihn nicht zu schnell attackieren, trotzdem wach bleiben, nicht, dass er dich ausspielt. Also es ist nicht so einfach, einfach nur zu sagen, ja, wir rennen jetzt vorne drauf, weil gute Mannschaften sehen das und die spielen das aus.
Womit ja man ja oft konfrontiert ist, jetzt generell in diesem Red Bull-Fußball, nachdem man sich ja auf der ganzen Welt irgendwie so benchmarkmäßig kennt, man ihn, einfach hinten reinstellen. Box sicher machen, Ball einfach nicht reinlassen und dann spielst du halt Handball.
Ja, aber du siehst halt jetzt, wie RB spielt. Ich meine, die haben da Spieler drin, die lösen das jetzt auch schon. Früher gab es sie noch nicht, weil in diesem Verbund nicht, das sind Ausnahmespieler dann einfach, wenn du so ein paar Zehner drin hast, ein paar Außenspieler oder Sechser auch, die so, wie du gesagt hast, diese, diese Erweiterung dieser Spielidee ist ja nicht nur pures Pressing, du brauchst da andere, wie soll ich sagen, ein andere, wie heißt denn das Wort?
Herangehensweise? Idee?
Facette. So, Facette. Genau, andere Facette in dem Spiel brauchst du dann einfach. Und wenn du merkst, okay, der Gegner stellt jetzt eine und du hast aber die richtigen Spieler dafür und du kannst trotzdem am Ball auch gut sein, und das hat jetzt Leipzig, finde ich, schon geschafft einfach unter Rose, und ich fand auch unter Nagelsmann hat es so begonnen, diese Spielideen zu paaren. Pressing heißt ja nicht nur, wir pressen die ganze Zeit, weil es geht ja nicht. Du brauchst den Ball auch, du brauchst Zeit am Ball, du musst den Gegner laufen lassen. Und in den richtigen Momenten presst du dagegen. Wenn ich anschaue, Man City, sind jetzt nicht bekannt für den Pressing-Fußball, aber schau mal an, wie die spielen. Ja, ja. Die verlieren den Ball und sind sofort da. Liverpool, verlieren den Ball, sind sofort da. Also es ist nicht so, dass das eine das andere ausschließt. Ich finde, moderner Fußball ist einfach die Mischung aus dem Ganzen.
Hat das der Ralf Rangnick, wie du 12 Spiele unter ihm absolviert hast, auch schon so gesehen, oder war er dann nur auf Viererkette Pressing?
Weil das war ja auch, schon, ja auch natürlich. Nein, er hat das natürlich gesehen. Aber war sich auch bewusst in der zweiten deutschen Liga, und wir hatten eine Bundesligamannschaft damals schon. Das war einfach so. Ich meine, ich brauchte nur Gulaschi, Orban, Demme, Kimmich davor ist kurz davor gegangen, Paulsen, Forsberg, Klostermann, Kaiser, wie sie alle heißen, das waren schon brutale Spieler. Also wir hatten schon die richtig guten Spieler, die offensiv, sag ich mal, Zirkus machen können, aber auch Spielverständnis haben, okay, wir pressen einen richtigen Moment. Wir haben es schon übertrieben ein bisschen, aber das war okay. Also es hat funktioniert, weil eben mit diesem Bewusstsein und die Restverteidigung, das ist ja echt der Schlüssel, Restverteidigung ist der Schlüssel zu allem, zu diesem Fußball auch, dass du die richtige Zahlenverhältnis aufbaust hinten, eine Absicherung einfach kreierst, und dann kannst du auch ohne schlechten Gewissens, wenn du es gut machst, vorne drauf pressen. Aber klar, unter Rangnick war das intensiv, aber es hat mega Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, ich habe irgendwann einmal gelesen, gerade was Restverteidigung betrifft, also noch einen Schritt zurück, finde ich bemerkenswert, wer bei uns aller fehlt in der Innenverteidigung. Wir haben noch immer super Innenverteidiger, muss man mal grundsätzlich sagen. Und weiß nicht, wie es jetzt dann bei Leipzig war, aber bei Salzburg hat es dann mehr oder weniger so geheißen, wie er dann diese ganz jungen Upamecano und auch Solé, diese ganzen jungen, talentierten Innenverteidiger geholt hat. So, er findet halt kaum einen, der dieses Package irgendwie mitbringt. Deshalb muss er dann irgendeine 18-, 19-Jährigen nehmen, denen er das beibringen kann, weil das so komplex ist, gerade in der letzten Kette zu spielen.
Komplex ist immer die Bereitschaft des Spielers, glaube ich. Also, und das gilt für uns alle im Leben, wenn du glaubst, du warst alles und du warst das Beste als der Trainer und du warst das Beste als dein Vorgesetzter und du bist nicht offen zu lernen, dann wirst du an die Wand rennen und dann wirst du halt dich verändern müssen. Aber wenn du offen bleibst, und ich denke schon, dass die Spieler, die du beschrieben hast, das absolut lernen können, wenn sie wollen. Und die Frage ist halt immer, ich meine, wenn du so, klar kannst du einen jüngeren Spieler oder einen jüngeren Menschen vielleicht noch mehr beeinflussen in seiner, in seiner Entwicklung in die eine oder andere Richtung. Aber der moderne Fußball funktioniert ja nicht nur in eine Richtung, die müssen mittlerweile auch schon andere Dinge können. Deswegen jetzt nur Junge können das würde ich nicht sagen, überhaupt nicht. Aber klar ist es, wenn jetzt ein 30-jähriger Innenverteidiger aus Italien, der, sag ich mal, das nie gespielt hat, der wird sich am Anfang auch denken, oder na, auf das habe ich keine Lust mehr. Deswegen ist es halt leichter, mit Jüngeren zu arbeiten, ja.
Ja, vor allem ist ja bemerkenswert zum Beispiel, dass der Philipp Lienhardt, also Freiburg ist jetzt nicht unbedingt das Pressing-Monster, hat er nie im Red Bull-Kosmos gespielt. Ja, ist schon bemerkenswert. Jetzt sind wir eh auch noch schon beim Kader, und ich glaube, wir brauchen noch ungefähr 4 Punkte oder am besten sind 6 Punkte, um noch einmal diese Nations League zu gewinnen und das Projekt WM 2026 anzugehen. Wenn man über den Kader spricht, spricht man natürlich auch über die vielen, vielen Abwesenden, Alaba, Danso, Schlager und wie sie nicht alle heißen. Glaubst du, ist das, was wir jetzt da in diesem Herbst an Spielern gesehen haben, inklusive derer, die zurückkommen, wenn sie denn irgendwann wieder fit sind, sind das die Spieler, die uns endlich wieder zu einer WM bringen, oder kann es sein, dass dann noch ein weiterer Spieler, den man jetzt nicht so am Schirm hat, aufpoppt?
Kann gut sein, bis dahin ist ja echt noch viel Zeit, und wenn man sich rasante Karrieren anschaut, wie schnell sich das ändern kann. Bestes Beispiel Patrick Wimmer, der Landesliga zu den Young Violets, und dann innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren, 2 Jahren war er dann bei Wolfsburg in der deutschen Bundesliga. Das ist möglich. Ich glaube, dass, ja gut, Qualitätsspieler braucht man immer. Es ist die Frage, wie, weil die, egal wer zurückkommt, egal wer neu dazukommt, muss es ja besser machen als die, die jetzt da sind. Das ist halt immer so, die Benchmark ist einfach so. Es funktioniert super und ich würde auch nicht sagen, jetzt nur weil die zurückkommen, ja, sind die automatisch jetzt gesetzt, sag ich mal, weil wenn es der andere gut macht, warum sollte er sofort ausgetauscht werden?
Und vielleicht bis auf den David Alaba.
Ja klar, sicher. Ja, gut, das ist natürlich eine Ausnahme. Ich meine, er ist einfach ein Ausnahmespieler, er hat so viel erreicht, also das muss man echt mal sagen. David Alaba, also ja, muss man einfach sagen, das ist unser Toni Kroos irgendwie mit den ganzen Titeln und Erfolgen. Es ist ja unfassbar, dass wir so jemanden haben und so jemand ist es so wichtiger von seiner Art und von seinem Charakter, weil der weiß halt, worauf es ankommt und deswegen war es auch schön zu sehen, dass er bei der Euro halt auch dabei war. Und das zeigt so, wie wichtig ihm das ist und den Spielern ist das Team wichtig und dieses Team wird das dann auch zusammen machen können. Also ich sage, ich bin der guter Dinge, wenn sie so weitermachen und ich glaube nicht, dass es einfach so weggeht, weil der Spirit ist da, die Überzeugung ist da, sie laufen füreinander und warum, ja, alles andere, was soll uns da passieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar verliert man manchmal, klar spielt man unentschieden, klar frisst man ein Tor, aber es ist, also bitte, um was geht's? Also wir haben schon echt ein gutes Team und wir haben geile Typen drin und das ist das Entscheidende.
Ja. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Was schon wieder? Ist schon wieder vorbei, oder?
Ja, oder Wahnsinn, hast du noch ein Thema, über das wir reden wollen?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Schafft Marco Arnautović den Torrekord von Toni Polster?
Wie viel fehlen noch? Nicht mehr so viel, oder?
5 bis 8, glaube ich. Also gestern, naja, 5 bis 8.
5 bis 8, okay. Ja, also, warum soll das nicht schaffen? Also ich bin da schon, ein paar Ölfer werden wir immer auszuholen und ein paar Freistöße kann, aber das uns zickt halt so ab. Er hat so eine Qualität, das hast du wieder gesehen, ich meine ganz ehrlich. Mit seiner körperlichen Präsenz und er ist auch sehr gereift und ich glaube, Ralf weiß auch, wie er ihn anpacken muss und von dem her ist er sich das bewusst und ich glaube, er schafft es, also kann er gut schaffen. Ja.
Ich finde das auch grundsätzlich schön, wenn David Alaba und Marco Arnautović einfach die nächsten 100 Jahre die besten Spieler des ÖFB sind. Das finde ich einfach schön.
Ja, ich hoffe also, ich hoff nicht. Jetzt mal nur so rein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, da kommt der Nächste und der Nächste. Weil wir brauchen solche Spieler, wir brauchen solche Leuchttürme, wir brauchen solche Inspirationen für die nächste Generation, dass die nächsten Buben sagen, alle, ich will nicht Skifahren gehen, ich will Fußball spielen. Oder will nicht die ganze Zeit nur fucking Fortnite zocken und FIFA zocken. Nein, Alter, geh außer auf die Wiesen und spiel mit deinem Freund, weil da lernst du was fürs Leben.
Ja. Das ist ein noch schöneres Schlusswort.
Ja, aber es ist so, ganz ehrlich. Also, weiß nicht, was wir früher, jetzt halt nein, nur geh außer und schau da an, wenn Buben zusammen Fußball spielen oder Mädels zum Fußball spielen, das ist ja ganz egal, was für ein Geschlecht, was da entstehen kann. Du bist füreinander da, du lernst viel fürs Leben, aber ist aber so, du kannst im Leben nicht alles allein schaffen und das merkst du im Teamsport. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Nationalitäten. Das ist einfach, das ist das Schöne am Fußball, das lieben wir alle und deswegen wünsche ich mir einfach, dass ja, das einfach in die richtige Richtung geht. Ja.
Und es ist noch besser geworden.
Nein, das glaube ich. Das liegt mir auf der Seele. Ich finde, ja, wir sind so privilegiert, in so einem Land aufzuwachsen, solche Möglichkeiten zu haben. Und da sollte man echt jeden mitnehmen und jede die Lust drauf haben. Und ich glaube, es haben mehr Lust, als man glaubt.
Ja, und daran arbeiten ja auch unsere Burschen und auch die Mädels.
Ja, genau so ist es. Ganz wichtig, ganz wichtig.
Die Frauen und die Männer.
So ist es, ja. Die Mädels genauso. Und da ist ja halt noch ein weiter Weg, finde ich. Also, dass das wirklich nachhaltig besser wird, das braucht es halt alle. Alle müssen daran arbeiten. Aber wenn man schaut, die gehen arbeiten normal noch, haben vielleicht noch Kinder, haben da eine Ausbildung, spielen Fußball. Also ganz ehrlich, da hätte ich ein Burnout nach einem Monat. Also wirklich jetzt. Und das ist halt nur, weil sie jetzt, ja, die Geschichte der Frauen ist lange und schwierig. Also das war ja teilweise verboten, ne? Über Jahrzehnte. Ich meine, wie soll sich das so dahin entwickeln, wie es jetzt bei den Männern ist? Geht ja nicht. Und ich finde, sie brauchen die Expertise, wie es funktionieren kann. Aber vor allem müssen sie ihren Weg alleine finden. Und ich finde, es ist so viel Substanz dort, dass sie das auch schaffen werden. Aber klar wird das noch ein bisschen dauern.
Ja. Und da muss man jetzt den ÖFB mal loben. Also die nehmen das Thema wirklich sowas von ernst. Also wenn man sich da andere Verbände anschaut, holla die Waldfee. Bevor du noch ein schöneres Schlusswort bringst, bedanke ich mich jetzt für all die Worte und Ich sage ja derzeit allen meinen Rallycast-Gästen, wir sehen uns dann in Amerika oder Mexiko oder Kanada.
Let's fucking go.
Ja.
LFG.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
90 Minuten FM.